Schönen guten Tag, ich begrüße zu meinem Vortrag. Sie haben wahrscheinlich schon gelesen, dass man sich mit Performance-Analyse schon in alten asiatischen Zeiten beschäftigt hat. Ich begrüße Sie zu meinem Vortrag, wie schnell ist schnell? Falls mein Laserpointer noch gehen würde, wäre das ganz prima. Och nö, Mist. Tja, Pech gehabt. Ich begrüße zu meinem Vortrag, wie schnell ist schnell? Ich bin Volker Jenisch, ich komme von der Incubus IT Consulting. Und wir haben auch eine zweite Firma, die heißt Incubus Demon Clusters, die beschäftigt sich damit, die Performance-Analysen, die wir gemacht haben, auf die Straße zu bringen. Zunächst gebe ich eine kurze Einleitung. Haben Sie mal Leser von mir? Ja. Zunächst gebe ich eine kleine Einleitung, wozu wir heutzutage überhaupt noch Performance-Analyse brauchen. Danach beschäftigen wir uns sehr stark mit dem Linux-IO-Subsystem. Also wir beschäftigen uns damit, wie finde ich Fehler im IO-Subsystem, was gibt es für IO-Scheduler, wie kann ich zum Beispiel rauskriegen, ob ein Hardware- oder ein Software-Rate für mich eine bessere Lösung ist. Danach gehen wir direkt in den Kernel. Danach gehen wir direkt auf den Kernel ein, gucken uns an, was ist denn Load und was ist CPU-Auslastung. Wir schauen nach, was macht der aktuelle Prozess-Scheduler. Es gibt jetzt ja beim 2623-Kernel einen neuen. Wie viel besser ist der als der alte? Zum Schluss, wenn die Zeit es erlaubt, gehe ich noch ein bisschen ein auf die Performance von TCP. Zur Einleitung. Warum brauchen wir Performance-Analyse? 1980 die ersten großen Rechner, 8-Bit-CPUs, 4,77 MHz. Wenn man Glück hatte, hatte man schon so eine Seagate-Platte, das war eine der ersten IDE-Platten. Busrate 4,77 MHz. Heute, 30 Jahre später, haben wir 8-mal so breite Worte in unserem Rechner. Wir haben 1000-mal schnellere CPUs, Quad-Core, superschnelle Seagate Barracuda-Platten oder was anderes und eine Systembusrate von 133 MHz. Wozu Performance-Analyse? Meine Güte, wir haben Leistung ohne Ende. Aber so einfach ist das nicht. Der Fortschritt, den wir haben, der verschärft eigentlich Probleme, die wir 1980 schon hatten. Denn wächst nicht jeder Parameter, sondern nur ein paar. Die anderen bleiben eventuell, wo sie sind. Also schauen wir mal die faktoriellen Veränderungen bezogen auf 1980 als Wert von 1 an. Bei Festplatten hat sich die Kapazität ver6000-facht, die Interfaces SATA 2 oder sowas sind 1600 mal schneller, allerdings die Rotationsgeschwindigkeit von den Scheiben hat sich nur ver5-facht. Die Zugriffszeit hat sich nur um Faktor 10, also verzehntelt. Wir werden sehen, dass diese harten Fakten, die von Hardware begrenzt sind, uns heute große Probleme machen. Die Taktrate der CPU ist um Faktor 1000 gestiegen, die der DRAMs und der Buffer allerdings nur etwa um 40 bis 30. Und beim Netzwerk ist es ganz krass, der Takt hat sich ver100.000-facht, aber die Paketgröße von einem Ethernet-Frame ist nach wie vor 1500 Bytes. Das alles, diese Diskrepanz in diesem Wachstum, macht uns Probleme. Ein Beispiel zu den Festplatten. Hier das Datenblatt von so einer alten Seagate-Platte. Damals hatte man eine typische Access-Time von 65 Millisekunden im Schnitt. Ich sagte, wir haben jetzt einen Faktor 10 besseren Wert. Aber wenn Sie heute in den Laden gehen wollen, eine Festplatte kaufen, die 6,5 Millisekunden Zugriffszeit hat, müssen Sie schon ein bisschen Geld ausgeben. Damit das alles funktioniert, hat man seit unendlichen Zeiten sich mit Tricks beschäftigt. Wie sagt der Master of Programming, without the wind, the grass does not move, without software, hardware is useless. Und genau das ist der Punkt. Also, damit es trotzdem funktioniert, benutzen wir bei RAM und Harddisk, Caching, Interleaving, Scheduling, beim Kernel, Caching, Multicore, Parallelisierung. Den Code versuchen wir zu optimieren, zu parallelisieren. Branch Prediction Logic in den CPUs oder im Code oder im Compiler. Lokalisation des Codes, der sonst nicht aus dem Cache rausfällt und so weiter. Diese ganzen intelligenten Tricks, die werden seit 30 Jahren und länger eingesetzt. Und die versuchen, das ganze System, PC oder Server, was wir haben, zusammenzuhalten. Wenn wir die Tricks nicht kennen und anfangen, gegen diese Tricks zu arbeiten, dann machen wir unser System kaputt. Dann fallen wir zurück 30 Jahre auf 1980, wenn wir Pech haben von der Leistung. Das Optimierungspotenzial liegt, wie der Meister des Tao weiß, am ehesten im Bereich der Software und am geringsten im Bereich der Hardware. Da wir heute keinen Vortrag über gutes Software-Design machen, lassen wir die oberen Teile weg und beschäftigen uns mit den wirklichen hardware-nahen Sachen, also dem Linux-Kernel. Der streift halt eben Netzwerk, Storage und Hardware. Hardware eine 1 bedeutet, wenn ich doppelt so viel Computer hinstelle, habe ich 100% mehr Leistung. Oder wenn ich doppelt so viel Geld für einen Rechner ausgebe, muss ich Glück haben, um Faktor 100% mehr Leistung zu bekommen. Wenn ich aber ein besseres Software-Design mache und keine kranken Sachen versuche als Projekt zu machen, die einfach gar nicht gehen, weil die Hardware es nicht kann, dann kann ich einen Faktor 1000 an Rechenzeit gewinnen. Sogar der Coding-Style kann einem viel mehr bringen, weil wenn ich einen schlechten Coding-Style habe und den Code nicht ansehe, dass der Algorithmus schlecht ist, dann hilft mir das in meiner Performance auch nicht weiter. Gehen wir mal auf die Hardware. Wenn ich irgendwo einen Server miete bei 1&1 oder mir so ein Ding kaufe, ist die erste Frage natürlich, bekam ich auch wirklich das, was ich gemietet oder gekauft habe? Da wird massiv geschummelt. Also, machen Sie NSPCI, gucken Sie, was für Komponenten Sie auf Ihrem PCI-Bus drauf haben. Machen Sie CAD-PROC-CPU-Info, um zu gucken, wie viele CPUs da drin stecken und auch, ob das die richtigen sind. Wie viel Speicher Sie haben, sagt Ihnen CAD-PROC-MEM-Info. Mit Decode Stim, einem kleinen Perl-Skript aus der Sensors-Package, kriegen Sie sogar raus, was für RAM-Bausteine Sie drin haben. Das ist bei dem 1&1-Rechner ganz praktisch, weil den können Sie nicht aufschrauben. Mit MEM-Test stellen Sie danach fest, ob die RAMs überhaupt arbeiten oder Bitfehler haben, was ziemlich viele haben. Mit irgendwelchen Logs kriegen Sie den Festplattentyp raus und über eine Remote-Konsole können Sie halt die entsprechenden Parameter des BIOS und der Controller abfragen. Gehen Sie jeder noch so kleinen Unstimmigkeit nach. Irgendeine Unstimmigkeit, die in Ihrem System drin ist, wird Ihnen im Produktionsbetrieb den Server kippen. Beispiel. Server hängt manchmal beim Soft-Reset. Einfach da, Auto-Detecting Primary Master, es geht nicht weiter. Okay, wir haben 3000 Euro für das Schätzchen ausgegeben. Wir sagen dem Hersteller, bau ein neues Board ein. Okay, anderer Hersteller, neues Board. Wir kriegen den gleichen Effekt, nur später, nämlich beim Booten vom Kernel. Der tut ab und zu mal hier unten den IDE-Controller resetten, weil er nicht weiter weiß. Was ist die Ursache? Wir sagen, das Rechenzentrum soll da mal reingucken. Aha, Kabel-Origami. 3000 Euro Server. Und was haben die gemacht? Die haben Flachbandkabel zu so einem Kranich oder sowas gefaltet. Ja? Okay, 3000 Euro Server. Das kann einem im Produktionsbetrieb den Spaß wirklich verderben. Gleicher Server. Gucken wir mal, was für RAMs drinstecken. Decode DIMMs ausgerufen auf der Sensors Package. Wir sehen Manufacturer undefined, Part Number undefined. Und wir sehen Produktionsdatum 2033, siebte Kalenderwoche. Nicht sehr vertrauenerweckend. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir die Hardware haben, die wir eigentlich gekauft oder gemietet haben, dann können wir anfangen mit Performance-Analyse. Was brauchen wir dafür? Na gut, erstmal Basiswerkzeuge. Sie brauchen Screenshots. Die Screenshots von eben haben Sie gerade gesehen, hilft immer im Umgang mit Rechenzentren. Screenshot machen vom hängenden Kernel, hinposten, die machen was. Nehmen Sie Knumeric oder ein anderes gutes Spreadsheet, damit Sie die Daten, die Sie haben, sich anschauen können, dass Sie Graphen draus machen können. Holen Sie sich Skripte als Helferlein, um die Prozesse zu automatisieren. Performance-Analyse ist unglaublich zeitaufwendig und nervig. Delegieren Sie das an Skripte, machen Sie es nicht per Hand. Nehmen Sie einfache Performance-Tools wie HD Palm, TRO Test oder sowas. Keine große Performance-Speed, die viele tausend Euro kostet. Mit CAD-PROC-STAT, CAD-PROC-Load-Average, CAD-PROC-MEM-Info und TOP kriegen Sie meistens schon genügend Informationen, um die großen Schnitzer zu finden. Natürlich gibt es weitergehende Werkzeuge. Unsere DIEM-Clusters-Abteilung baut Clustersysteme. Da kann ich natürlich nicht mit CAD-PROC, MEMSTAT oder sowas mal gucken, wie es meinem Cluster geht. Da brauche ich also Performance-Analyse, die systemweit über alle Rechner hinweg mir Daten wegprotokollieren. Geschickterweise in eine Round-Robin-Database, die nicht anwächst im Laufe der Zeit, mir trotzdem sehr schöne Zeitauflösung liefern kann. Dann mit DDRAW gibt es noch ein schönes Werkzeug, um als simples Web-Frontend auf die RAD-Daten zuzugreifen. Natürlich gibt es noch viele weitere Performance-Suites, auf die ich nicht eingehen werde. Hier ein Beispiel dieses Winning Teams Collect D&D Raw. Das ist ein Webserver von einem unserer Kunden. Der Kunde rief uns an, etwa da, und sagte, unser Load ist 15 auf dem Webserver, irgendwas geht da schief. Kein Thema, ins Webinterface reingucken. Wir sehen, oh, ein Peak. Wir sehen aber, dieser Peak ist, wenn man die Wochenübersicht anguckt, relativ verlassen. Und wir sehen auch hier drüben, dass in der Monatsübersicht das bisher zweimal aufgetreten ist. Kunden zurückrufen, sagen, alles in Ordnung, du hast kein Performance-Problem, das war nur ein Spider, der amok gelaufen ist auf deiner Webseite. Also, sowas ist ganz nützlich, um erstmal rauszukriegen, haben wir ein Performance-Problem oder ist es ein singuläres Event? Jetzt gehen wir mal konkret zu einer Performance-Analyse. Wir nehmen Harddisk-Performance. Wir wollen mit den einfachsten Mitteln HD-Performance-Probleme finden. Ich habe ja vorhin gesagt, wir brauchen keine große Suite, wir machen es mit ganz simplen Methoden. Also wir suchen uns im Internet ein Performance-Analyse-Tool, wenden es nach der Gebrauchsanweisung an, dann denken wir ein bisschen über das Ergebnis nach und analysieren es. Die zu testende Festplatte, übrigens auch alle weiteren Festplatten auf allen Servern, die ich Ihnen heute zeige, sind die gleichen Modelle. Das sind Western Digital RE-Platten, die sind nicht ganz billig, aber relativ fix. Mittlere Umdrehungsgeschwindigkeit, 16 Megabyte RAM, Zugriffszeit 8,7 Millisekunden. Megasekunden wäre schlecht. Sie sehen also, es ist nicht mal ein Faktor 10 besser als diese uralte Seagate-Platte. Die Spur-zu-Spur-Suchzeit wird später auch nochmal auftauchen. Das ist die Zeit, die der Kopf braucht, von einer Spur zur anderen zu laufen. Die Full-Stroke-Seek-Time, 21 Millisekunden braucht die Platte, um von einer Spur 0 zur Spur N oder Groß N zu laufen. Das Host-Interface ist dagegen rasant schnell mit 3 Gigabit pro Sekunde. Aber die Datenübertragungsrate aus dem Puffer auf die Platte, sagt der Hersteller, ist 70 Megabyte pro Sekunde beim kontinuierlichen Lesen. Hier sehen wir die schöne Diskrepanz. Hier 70 Megabyte, dort 3 Gigabit. Also zwischen der Leserate, die vom Interface da ist und die Platte wirklich kann. Entschuldigung, Schreibrate in dem Fall. Wir suchen ein Linux-Performance-Analyse-Tool. Wir geben ein bei Google Linux-Festplatte-Geschwindigkeit. Wir landen im Portal, wer weiß was. Ja, gut, wir gucken mal nach. Es löst zwar nicht dein Problem, aber ist ein gutes Maß für die Geschwindigkeit der Festplatte. HD-PAM. Wir danken Stefan und verwenden HD-PAM. Wir benutzen die Gebrauchsanweisung. Man HD-PAM. Um vernünftige Ergebnisse zu bekommen, sollten wir das 2- bis 3-mal wiederholen. Mit ein paar Megabyte auf freiem Memory. Okay, das Ding hat 4 Gigabyte, das sollte reichen. Also machen wir das mal. Wir haben einen Server A und einen Server B, rufen HD-PAM für den Device auf und bekommen diese Antwortwerte in Megabyte pro Sekunde. Jetzt lassen Sie uns mal abstimmen darüber. Wer hätte lieber einen Server A? Ich bitte um Handzeichen. Ja. Wer hätte lieber einen Server B? Nein? Ah, da hinten ist einer, okay. Wer ist sich unschlüssig? Handzeichen. Ah, sind sich also etwa so viele unschlüssig, wie für Server A sind. Ja, das Doofe ist, und jetzt kommt Ihr CEO und Sie sind der Administrator und sagt, ja, welchen nehmen wir denn jetzt? Wir haben aber nur HD-PAM. Mist. Na gut, wir haben noch die Macht der Mathematik. Wir messen einfach noch ein bisschen weiter. Okay, Mathematik heißt, wir nutzen ein bisschen höhere Mathematik, wir können sogar einen Mittelwert ausrechnen. Ah, gut. Das sieht schon mal ein bisschen eindeutiger aus. Und wir können sogar eine Standardabweichung ausrechnen, weil wir im Matheunterricht aufgepasst haben. Ja, wir sehen, die unterscheiden sich sehr stark, diese Standardabweichungen. Und ich sage Ihnen, merken Sie sich auch nur aus dem Vortrag 1. Wenn Sie eine Standardabweichung sehen, die einen namhaften Prozentsatz des Mittelwerts umfasst, dann ist definitiv irgendwas faul. Wenn Sie da nicht nachgucken, machen Sie einen großen Fehler. Wir gucken mal genauer nach. Was machen wir? Wir machen mal ein Histogramm dieser Messung. Ein Histogramm ist nichts Gefährliches. Man unterteilt seine Durchsatzachse in Intervalle und zählt einfach, wie viele meiner Messwerte fallen in das jeweilige Intervall hinein. Wie dicht ich das mache, ist so ein bisschen Geschmackssache. So, was bekomme ich jetzt bei unserem Server A? Ich bekomme hier so einen schönen Peak. Hier oben aufgetragen ist der Mittelwert und die Standardabweichung. Passt ganz prima. Aber was passiert bei Server B? Der Dracula-Effekt. Wir sehen zwei solche komischen Zacken. Jetzt verstehen wir auch, warum diese Standardabweichung so riesig ist. Weil die versucht ja, diesen ganzen Bereich zu überstreichen, um das alles zusammenzufassen. Aha. Aber was liefert das nun für eine Performance? Liefert das hier nun 50 Megabyte pro Sekunde oder 100? Oder ist das alles nur Quatsch? Zufall? Statistik hat ja auch was mit Zufall zu tun. Wenn man sich nicht sicher ist, naja, Computer sind schnell, wir messen einfach ein bisschen weiter. Wir machen also mal 100 Messungen. Wir sehen, hier drüben bestätigt sich der schmale Peak und hier drüben bestätigen sich auch die schmalen Peaks. Die sind also keine Einbildung, sondern Realität. Das heißt, dieses System hier drüben antwortet einen Teil der Anfragen mit 50 Megabyte pro Sekunde und die anderen mit 100. Also stop and go, stop and go. Wenn Sie das einer Datenbank antun, dann macht die Datenbank auch stop and go und Ihr Webserver auch stop and go. Und Ihr Kunde kriegt mal Stop und mal Go zu sehen. Nicht gut. Ja, aber wieso kann das überhaupt passieren, dass so ein Ding mit 2 Antwortzeiten antwortet? Ja, das Geheimnis ist einfach dies, das sind beides RAID-Systeme. Das ist ein RAID 1 in Hardware gegossen. Ein RAID 1 kann theoretisch von einer Festplatte doppelt so schnell lesen wie eine einzelne Platte. Theoretisch. Praktisch sehen wir, dass es dem Controller auch manchmal gelingt, mit der doppelten Geschwindigkeit zu lesen. Aber oftmals schafft das nur mit der halben, mit der normalen Geschwindigkeit. Und dieses Stop and Go ist natürlich ein sehr unangenehmes Verhalten. Also wählen Sie nicht so einen RAID-Controller. Das ist ein Onboard-Controller, von daher verzeihen wir das der Firma Dell mal. Hier ist es ein RAID 5 und das RAID 5 sollte auch schneller sein als eine einzelne Platte. Und das klappt hier offensichtlich ganz gut. Um das genauer zu analysieren, schauen wir uns ein besseres oder differenzierteres Testwerkzeug an. TRO-Test. TRO-Test liefert IO-Benchmarks unter simulierter Last mehrerer simultaner Threads. Wir simulieren also mehrere User-Zugriffe parallel auf die Platte. Und nebenbei wird auch das System observiert, weil HD-PALM, wie viel CPU das verbraucht, sehe ich ja gar nicht. Also wir lesen wieder die Manpage, da steht, um nutzvolle Ergebnisse zu bekommen, mit 16 MB RAM booten, very small amount of memory. Moment mal. HD-PALM hat gesagt, viel Speicher, sonst geht schief. TRO-Bench sagt, wenig Speicher, sonst geht schief. Ja, was nun? Viel oder wenig? Das macht uns misstrauisch. Also gehen wir nochmal zurück zu dem HD-PALM und gucken mal, wie sich das verhält bei 4 GB Hauptspeicher und bei 256 MB Hauptspeicher. Wir haben ja den Dell-Controller mal weggeschmissen, hier haben wir jetzt einen kleineren Triebwerk-Controller genommen. Und wir sehen, bei 4 GB kriegen wir hier einen schönen Peak bei etwa 70 oder 65 MB pro Sekunde. Aber nehmen wir dem HD-PALM Speicher weg, dann rutscht das alles hier rüber und gibt einen ziemlich verschmierten Buckel. Es ist immer gefährlich, wenn ein Performance-Analyse-Tool, was eine Sache messen soll, nämlich das I/O-Subsystem, die Festplatte, abhängt davon, wie viel Speicher ich in meinem System drin habe. Kein gutes Ding. Weil das Tool ist nicht geeignet, um ein Produktionssystem zu testen. Weil ich kann nicht im Produktionssystem mal sagen, ich reduziere mal meinen Speicher von meinem Webserver von 4 Gig auf 256 Gig im Produktionsbetrieb, um mal nachzugucken. Also verwenden Sie nicht so ein einfaches Tool. Es hat uns zwar geholfen, es auf die richtige Fährte zu bringen, aber mehr tut's auch nicht. Was liefert uns TRO-Test? TRO-Test liefert eine sehr differenzierte Antwort auf die Fragen, wie schnell ist es beim Schreiben, zufälligen Lesen. Lesen und liefert uns die Schreib-, Lese- und so weiter Rate, die Nutzung der CPU, die es selber verursacht und die Nutzung der CPU durch das System selber. Und hier unten gibt es noch Angaben über die mittleren Latenzzeiten. Also, das sind schon fast alle Parameter, die man jemals braucht, um mit Festplatten oder Subsystemen zu arbeiten. Wir vergleichen wieder unseren Server A gegen unseren Server B, den wir gerade hatten, also den mit dem Dell-Controller. Und wir sehen nun erstaunlicherweise, beide Controller liefern deutlich weniger im TRO-Bench als eben gerade im HD-PALM. Da waren wir bei etwa 100. Oder 77 beim anderen. Und hier rutscht das also um offensichtlich 20 bis 30 Megabyte runter. Das wird sich erst im weiteren Teil des Vortrags erschließen, warum das so ist. Weiterhin sehen wir hier unten jetzt nicht die Zeit aufgetragen, sondern die Anzahl der parallelen Threads. Also wie viele Threads parallel auf das IO-Subsystem draufgreifen. Ja, wir sehen, dass das hier mit der Zeit, mit der Anzahl der Threads richtig schön konstant ist. Das hier oben ist eigentlich, kann man als konstant annehmen. Das ist erstmal sehr schön. Das heißt also, egal wie viele Prozesse da parallel draufgehen, die Antwortzeit über alle Prozesse, also die Rate über alle Prozesse, was ich an Daten zurückbekomme, ist konstant. Das ist eine sehr gute Aussage. Aber jetzt schauen wir mal an, wie das System damit umgeht, dass ich das mache. Ich schaue mir also die CPU-Auslastung auf dem System an, was mit TRO-Bench ja auch zurückliefert. Und ich sehe, der Server A bleibt hier unter 10% Non-User-CPU-Last. Dagegen der Server B mit seinem Dell-Controller, der hat hier ein sehr stark Anwachsen der CPU-Auslastung. Das heißt also hier, durch vielleicht diesen Stop-and-Go-Prozess, den der macht, haben wir eben eine sehr große Belastung des Systems. Aber es gibt ja nicht nur Lesen auf der Welt, es wird auch geschrieben auf Festplatten. Der Schreibtest, kontinuierliches Schreiben, gleiche Maschinen. Wir sehen, Server B ist besser. Zumindest bei einem Thread. Das heißt also, wenn ich mit einem Thread mir das angucke, sage ich, Mensch, der Dell-Controller ist beim Schreiben aber richtig fix. Deshalb macht es Sinn, sich auch mehr als einen Thread anzugucken, weil dann sieht man, dass der relativ schnell ins Hintertreffen kommt. Über die ganze Thread-Achse gemittelt wird er schlechter sein als der Server A. Und wir sehen hier drüben, beim kontinuierlichen Schreiben, die CPU-Auslastung geht exorbitant hoch. Wer jetzt genau aufgepasst hat, sieht, dass hier Prozentwerte von 250 entstehen. Normalerweise sollten Prozente bei 100% aufhören. Das liegt daran, dass wir hier ein Vier-Prozessor-System haben und dementsprechend rechnet TOO-Bench das eben hoch bis zu 400%. Zu einem ganz anderen Effekt. Wiederum durch Zufall passiert, der Händler, von dem wir schon diese 3.000-Euro-Maschine hatten, das ist übrigens nicht mehr unser Händler, hat uns einen SATA 2-Controller geliefert und hat auch SATA 2-Platten dazu geliefert, aber hat vergessen, die auf SATA 2 zu jumpern. Die kamen also als SATA 1-Platten bei uns an, am SATA 2-Controller. Wir machten unsere Routinemessung, beziehungsweise mein Mitarbeiter Martin machte die, und stellte fest, Mensch, irgendwie kommt das Ding nicht in die Pötte. Wieso? Weil wir hatten einen anderen baugleichen Server, da war es richtig gejumpert und da war es deutlich schneller. Also, gut, das mal durchzumessen. Was passiert also, wenn ich SATA 1-Platten an einem SATA, also SATA 1 gejumperte SATA 2-Platten an einem SATA 2-Controller habe, oder wenn ich sie richtig jumpere? Erstaunlicherweise bekomme ich einen höheren Durchsatz. Würde man nicht erwarten, ne? Aber, wenn man hier drüben die Systemauslastung sich anguckt, sieht man, was für einen hohen Preis man dafür zahlt. Also achten Sie bei Ihren Systemen drauf, dass wirklich auch die Platten zum Controller passen. Fatal ist auch, wenn Sie einen SATA 1-RAID-Controller haben und SATA 2 gejumperte Platten. Erstaunlicherweise funktioniert das, aber nur bis zum nächsten Reboot, weil dann sagt Ihr RAID, oh, ich muss mich neu bauen. Und das sagt es Ihnen nach jedem Reboot. Wenn Sie so einen Effekt haben, gucken Sie mal rein, ob die Platten richtig gejumpert sind. Unser Rechenzentrum hat 14 Tage gebraucht, den Fehler zu finden. I/O-Scheduler sind eine ganz wichtige Sache, deshalb wird es jetzt einen größeren Block über die I/O-Scheduler geben. Was ist I/O-Scheduling? Es wird versucht, die Kosten der I/O-Zugriffe, also wie viel Zeit die uns kosten, durch zeitliche Reorganisation der Zugriffe zu minimieren. Das braucht natürlich gewisse Voraussetzungen. Das heißt, die Kosten für die I/O-Zugriffe müssen bekannt sein und sie müssen unterschiedlich sein. Wenn ich jetzt keine drehende Festplatte habe, sondern eine Solid-State Disk, stellen Sie sich einen ganz großen Stellen-Memory-Stick vor, dann habe ich keine Zugriffszeit, weil ich habe Random Access. Das wäre Quatsch, hier einen I/O-Scheduler zu verwenden. Deshalb gibt es die Lokalitätsannahme bei realen Festplatten und die ist wie kurz zusammengefasst. Der I/O-Zugriff auf Blöcke ähnlicher Blocknummer ist billig, der Zugriff auf Blöcke stark abweichender Blocknummer dagegen teuer. Okay, ist eine Annahme. Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe mal so eine simple Festplatte gemalt. Sie besteht aus Spuren und aus Sektoren und die formen Blöcke. Die habe ich der Reihe nach durchnummeriert. Und jetzt überprüfen wir mal die Lokalitätsannahme. Blockzugriff von 1 nach 2. Geringe Differenz und wir bleiben innerhalb der Spur. Wir müssen nur warten, bis die Platte einmal wieder rumgedreht ist. Wir haben also 0,1 Millisekunden Zugriff. Prima. Kurze Distanz, schnelle Zugriffszeit. Wir nehmen mal den Zugriff von 9 nach 19. 10 Blöcke Distanz und wir müssen die Spur wechseln. Spurwechsel etwa eine Millisekunde bei einer Festplatte. Also 10-mal so große Distanz, 10-mal so große Zugriffszeit. Stimmt ganz gut. Wir machen mal von 7 nach 45 einen Sprung. Das sind 38 dazwischen und wir müssen einmal über die ganze Platte laufen. Bei einer realen Festplatte sind das 21, wie wir vorhin gesehen haben. Wir können aber hier was rund in der Größenordnung der mittleren Zugriffszahlen mal annehmen. Also das sieht eigentlich ganz gut aus, diese Lokalitätsannahme. Nah beieinander liegende Blockzahlen verursachen wenig I/O-Kosten. Aber es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn ich von 1 nach 10 laufe, muss ich auch nur einmal warten, bis die Platte rum ist, aber ich habe 10 Blöcke Differenz. Und hier von 30 nach 31 ist der Sprung nur ein Block, aber ich muss die Spur wechseln. Also wir sehen, mal abgesehen von diesen paar Annahmen an dieser Grenzfläche, von paar Ausnahmen an dieser Grenzfläche, funktioniert das alles ganz prima. Aber naja, sieht eine Festplatte wirklich so aus? Vor allen Dingen sieht unsere Festplatte im Rechner so aus. Naja, eine moderne Festplatte hat zum Beispiel Zone-Bit-Recording. Das heißt, außen liegen die Sektoren enger als innen. Das heißt also, an jeder Stelle, wo diese Sektordichte sich verändert, ich habe das durch rote Ringe gemalt, ist die Lokalitätsannahme verletzt. Noch dazu müssen wir uns überlegen, okay, wir hatten heute noch eine einzelne Platte im Rechner. Normalerweise haben wir SCSI-Subsysteme, RAID-Systeme oder sonst was da stehen. Und die rechnen irgendwelche RAID-Konfigurationen um in Blocknummern und geben uns die zurück. Ob die so schön naiv verteilt sind, wie wir hier annehmen, wir wissen es nicht, das wissen nur die Hersteller. Aber trotzdem gibt es die I/O-Scheduler. Es gibt historisch von Linus Torvalds den Elevator Scheduler, der nicht mehr im Einsatz ist, den No-Op, den Deadline, den Anticipatory Scheduler, was Weiterentwicklungen vom Elevator sind, und den Complete Fair Queuing Scheduler. Wir können zur Bootzeit den Elevator Kernel Parameter nehmen, um die zu setzen, oder zur Laufzeit mit einem Echo an eine entsprechende Kernel Variable. Der einfachste Scheduler ist der No-Op Scheduler. Wir haben eine einfache Warteschlange. Hier ist die Warteschlange vor dem Vatikanischen Museum in Rom. Wir haben einen First-In-First-Out-Buffer. Sie stellen sich vor, dort an der großen Glastür steht so ein Mann in Livree und hält diese ganze Schlange da zurück, um reinzustürmen. Er guckt immer so über die Schulter, ob hinter ihm die Eingangshalle leer ist. Wenn er keinen Menschen mehr sieht, reißt er die Tür auf, hechtet beiseite, lässt die Leute rein, bis voll ist, knallt die Tür zu, stellt sich wieder so hin und sagt, okay, und innen drin werden die Leute verarbeitet. Gut, so können Sie sich also diesen FIFO-Buffer vom No-Op vorstellen. Da werden die Leute aber nicht von dem Mann in Livree umsortiert, der hätte gar keine Chance, der würde wahrscheinlich niedergerannt. Der Elevator-Scheduler ist schon ein bisschen intelligenter, der reorganisiert. Was macht er also? Wir haben IO-Requests mit Blocknummern. Block 10, Block 12, 10, 4, 9, 17 und so weiter kommen an. Wir haben einen Buffer. In diesem Buffer sortieren wir diese Blöcke der Blocknummer nach ein. Also erst die niedrigste Blocknummer, die oben die höchste Blocknummer. So, hier haben wir einen schönen Zugriff innerhalb der Spur. Hier wechseln wir die Spur, wechseln die Spur, wechseln die Spur. Wir haben also drei Spurwechsel. Nachdem wir es umsortiert haben, haben wir hier vielleicht einen Spurwechsel, keinen Wechsel, keinen Wechsel, noch einen Spurwechsel. Also wir haben drei Spurwechsel auf einen Spurwechsel reduziert. Wir haben also eine Millisekunde Zeit gewonnen. Und eine Millisekunde ist in einem 3 Gigahertz Rechner eine ganze Masse Zeit. Also, prima. Buffer ist voll, wir senden ihn weg an die Platte. Klappt prima, denkt man. Aber es gibt Probleme mit dem Elevator. Wenn wir diese Blocknummer-Sortiererei machen und hier kommt ein Block mit einer stark abweichenden Blocknummer, zum Beispiel ein Block 700, dann wird er natürlich ganz hinten erstmal einsortiert. Und wenn jetzt der Prozess, der die niedrigen Blocknummern hier erzeugt hat, immer noch weiter irgendwas auf die Platte schickt, dann rutscht der 700er im Buffer immer bis nach hinten, bis er Spinnweben ansetzt. Der verhungert einfach, der Arme. Das heißt, wenn wir garantieren wollen, dass der auch mal drankommt, müssen wir ihn unterstützen. Und das macht der Deadline-Scheduler. Deadline verbessert also die Elevator-Struktur hier oben, indem ein zusätzlicher FIFO eingeführt wird mit Timeout-Timern, in denen die Blöcke ihrer Reihenfolge nach einsortiert werden und nicht ihrer Blocknummer nach. Das heißt, der 700er, der relativ früh kam, sitzt hier am Anfang. Wenn der Timeout-Timer von dem 700er-Block abgelaufen ist, hält der Elevator an und feuert erstmal den 700er-Block an die Platte weiter. Und da er gemerkt hat, Mensch, ich bin hinter meiner Zeit, macht das gleich so, dass er noch ein oder zwei weitere Blöcke nimmt und die gleich hinterher schickt. Und danach geht's normal mit dem Elevator-Prozess weiter. Coole Sache, funktioniert auch ganz prima. Aber wie immer, es gibt auch Probleme bei Deadline. Die Probleme bei Deadline sind wie folgt. Wir nehmen mal hier oben diese Blockreihenfolge an. Wir haben also zwei Prozesse. Einer schreibt in den 700er Blöcken oder liest aus den 700er Blöcken. Einer liest aus den 1 bis 5er Blöcken. So, jetzt bauen wir hier oben Deadline. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein. Am Ende entstehen mit Deadline diese IO-Requests. Also diese Reihenfolge. Wenn ich das vergleiche mit der Reihenfolge, wie die Blöcke ursprünglich gekommen sind, sehen wir keinen großen Unterschied. Wir haben rein gar nichts gewonnen. Wir haben hier hoch, runter, hoch, runter, hoch. Hoch, runter, hoch, runter, hoch. Nichts gewonnen. Mist. Wir könnten aber was gewinnen, wenn diese beiden Blöcke hier den Platz tauschen würden. Das würde aber voraussetzen, dass unser Algorithmus in die Zukunft schauen kann. Weil zu dem Zeitpunkt, als der hier anfängt einzusortieren, weiß der noch gar nicht, dass da irgendwann mal ein 701er-Block vielleicht eingeschoben wird in sein Subsystem. Das heißt, der muss in die Zukunft gucken können. Und genau das macht der Anticipatory Scheduler. Er führt eine Pro-Prozess-Statistik über Lese- und Schreibzugriffen und weiß deshalb, für diesen 700er-Prozess, wann kann ich den nächsten Block aus diesem 700er-Bereich erwarten. Und so lange macht der gar nichts und hofft, dass eben von dem 700er-Prozess noch was kommt, damit er nicht die Spur wechseln muss. Wenn innerhalb der Wartezeit nichts passiert, schaltet er wieder in den Deadline-Modus zurück. Prima. Und das funktioniert soweit auch ganz gut. Es gibt den CFQ-Scheduler. Wir haben gesehen, der Elevator ist mehrere Male gepatcht worden, um besser zu werden. Der CFQ sagt sich nun, meine Güte, ihr macht da so viel Kompliziertes mit Timeout, Timern in die Zukunft gucken und so. Das ist alles ein bisschen schwer vorherzusagen, was das tut. Also wir gehen mal einen ganz anderen Weg. Der andere Weg ist, die IO-Bandbreite wird einfach gleichmäßig unter den Prozessen aufgeteilt. Prozessgruppen werden betrachtet, denen können wir Prioritäten geben, sowas wie Nice Level. Wir garantieren also Bandbreite, aber nicht minimale Latenzzeit und maximalen Durchsatz. Das ist gut für interaktive Applikationen und Desktops und daher der Standard bei vielen Linux-Distributionen. Aber ob interaktive Applikationen und Desktops die Zielgruppe sind, in der auch Oracle-Datenbanken von 9 GB Größe drinstehen, ist fraglich. Deshalb gucken wir uns das mal an. Wir haben jetzt hier unseren Server A, unseren Server B, mittlerweile mit einem Controller der Firma Triware. Wir bekommen von Triware kein Geld dafür, dass wir die nehmen, also das ist keine Werbung, sondern Triware hat eben eine hervorragende Unterstützung im Linux-Kernel. Schon seit unendlichen Zeiten werden diese Controller sehr schön nativ unterstützt. Deshalb setzen wir die eben auch ein, weil die steckt man rein und sie funktionieren. Noch dazu gibt es coole Command-Line-Utilities, mit denen man sich die angucken kann. Diese Command-Line-Utilities sagen einem zum Beispiel, ist die Platte, die drin steckt, auf SATA 1 oder SATA 2 gejumpert. Das spart Geld. So, wir gucken uns das Lesen an. In dunkelblau im Weiteren immer der CFQ-Scheduler. Hier die alte Messung, die wir vorhin gesehen haben, die war auch CFQ. Wir sehen also hier die Bandbreite der Messungen. Wir sehen hier oben in Magentafarben den No-Op-Scheduler, den Deadline in Gelb und den Antizipatory, der sich hier dazwischen schlängelt. Und hier als roten Punkt sehen wir unsere HD-PAR-Messung von vorhin, die wir ja gemacht haben. Die haben wir gemacht mit dem CFQ-Scheduler, weil der ist ja der Standard-Scheduler. Nur wieso stimmt das hier überhaupt nicht überein? Hier liegen 30 Megabyte pro Sekunde dazwischen. Das liegt einfach daran, dass HD-PAR sich einen Dreck um die Scheduler schert. Es schreibt einfach direkt auf, es liest einfach direkt von der Platte und umgeht die Scheduler. Das heißt, er macht sowas wie No-Up, wie No-Op. Und deshalb sehen wir den auch sehr schön in Übereinstimmung mit dem No-Op-Scheduler dort oben bei der Leserate. Was sehen wir? Auf ersten Blick, die teureren Scheduler, also Anticipatory und CFQ, liefern hier keine gute Figur. Deutlich besser sind No-Op und Deadline. Betrachten wir mal hier drüben den jetzt ausgetauschten Controller mit RAID 1. Hier haben wir eine Diskrepanz von bald 30 Megabyte pro Sekunde zwischen Deadline, No-Op und den schönen neuen Schedulern. Wir sehen also, die schöne neue CFQ-Welt ist für einen Desktop vielleicht ganz gut, aber für einen Server nicht unbedingt. Wir gucken uns mal die Latenzzeiten an. Okay, CFQ hat nie versprochen, eine niedrige Latenz zu liefern. Deshalb akzeptieren wir das hier. Aber Anticipatory hat eine noch schlechtere Latenzzeit. Ja, das liegt eben an diesen Wartepausen, die Anticipatory vorsichtshalber einlegt. Das schlägt natürlich in der Latenz sich nieder. Und wir sehen, dass bei beiden Systemen wieder Deadline und No-Op eine recht gute Wahl sind. Die kontinuierliche Schreibrate. Das Erste, was hier auffällt, ist, der RAID 5 Controller hier drüben liefert ein deutlich schlechteres Bild als der RAID 1 Controller. Nach Herstellerangaben müsste diese Kurve etwa wie die dort aussehen und etwa da oben sein. Oder da oben. Oder da, also relativ weit oben jedenfalls. Mindestens mal 70% mehr Leistung. Warum das so ist, kann ich Ihnen nicht genau erklären. Es liegt vielleicht daran, dass der Controller seine Messwerte A unter Windows erhoben hat und B in einem System mit Quad-Core und 4 GB Speicher. Das haben wir halt gerade nicht. Nichtsdestotrotz, wir sehen hier erstaunlich, wie gut sich der RAID 1 Controller schlägt. Weiterhin, der Deadline macht hier eine gute Figur. Wir gucken uns mal die CPU-Auslastung an, weil irgendeinen Grund muss es doch geben, warum wir diesen teuren RAID 5 Controller brauchen, nicht einfach diesen RAID 1 Controller nehmen können. Ja, der Grund liegt an der CPU-Auslastung. Hier drüben sehen wir die CPU-Auslastung bei dem RAID 1 Controller deutlich höher als die CPU-Auslastung beim großen RAID 5 Controller. Liegt schlicht und ergreifend darin, das Ding hat eben eine Menge Cache, mit dem es arbeiten kann. Betrachten wir mal zufälliges Lesen von der Platte. Das erste, was auffällt, ist, Anticipatory geht voll in die Hose. Ja, weil zufälliges Lesen ist eben genau das, was Anticipatory kaputt macht. Anticipatory hofft ja darauf, oh, ich kriege mehrere Male von einem Prozess hintereinander Blocks und die liegen alle in einer Spur. Ja, wenn ich jetzt zufällig Blocks von der Platte hole mit einem Prozess, dann holt der Prozess sich von irgendwo die Dinger und diese Annahme, auf der Anticipatory aufbaut, ist verletzt. Also, Anticipatory können Sie vergessen in einem System, was Random Read macht. Ja, wir hatten schon ein System, das Random Read macht. Ja, jedes dumme LAMP-System, was Sie sich bauen, wo Sie einen Apache-Server in Konkurrenz zu einem MySQL-Datenbank-Server auf ein Plattensystem zugreifen lassen, macht Random Reads und Random Writes, weil zwei Prozesse kontinuierlich irgendwo auf der Platte rumfuhrwerken. Also Sie können davon ausgehen, dass also sowas auch in Ihrem Rechner passiert, wenn Sie das System nicht gut designen. Wie ich gesagt habe, Design bei solchen Systemen ist das Wesentliche. Wenn Sie schon unbedingt LAMP machen wollen und PHP brauchen, ich empfehle es ja keinem, dann packen Sie das PHP bitte schön auf einen Rechner und das MySQL auf einen anderen Rechner. Oder zumindest packen Sie es auf zwei getrennte Subsysteme. Denn wir sehen hier, der Durchsatz liegt etwa im Rahmen von einem Megabyte pro Sekunde. Ja, beim Lesen hatten wir vorhin irgendwas um die 100. Das heißt, hier bricht die Rate um 100 zusammen, bloß wegen den vielen Kopfbewegungen. Random Write. Wiederum etwa 1 Megabyte pro Sekunde. Und hier sehen wir, dass der kleine Controller besser ist. Woher diese Spitzen kommen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn jemand eine Idee hat, können wir danach vielleicht ein bisschen drüber philosophieren. Ach so. Es hat sich jetzt vielleicht jemand gewundert, warum da immer NCQ on steht. NCQ hat nichts mit dem Scheduler zu tun. Oder eigentlich schon. NCQ steht für Native Command Queuing. Eine ganz tolle Erfindung von SATA 2, die es bei SCSI schon seit 25 Jahren gibt. Native Command Queuing bedeutet nichts weiter als, ja, dass die Festplatte IO-Scheduling macht. Wir haben also hier drüben unseren Kernel mit seinen Kernel-IO-Schedulern. Wir haben dazwischen einen RAID-Controller, der natürlich NCQ-fähig sein sollte. Und wir haben hier drüben eine Festplatte mit einem IO-Scheduler drin. Ja, meine Güte, warum denn zweimal IO-Scheduling, sagen Sie sich jetzt? Naja, es hat gewisse Vor- und Nachteile. Denn der Kernel, der kennt die Beziehung zwischen Prozessen und Blocknummern, wie wir das bei Anticipatory und CFQ gesehen haben. Er hat also Wissen, was er sinnvoll anwenden kann. Aber er hat nur Vermutungen über die IO-Kosten, weil er weiß nicht, wie die Blöcke auf der Festplatte verteilt sind. Der Festplattenhersteller kennt aber ganz genau die Kosten für die IO-Zugriffe und kann dementsprechend seinen IO-Scheduler genaue Kostendaten mitgeben. Dagegen hat der natürlich keine Ahnung von irgendwelchen Prozessen, die der Linux-Kernel dort macht. Also, Doppelscheduling hat durchaus seinen Charme. Die ideale Lösung wäre natürlich, wenn diese beiden Systeme mal ganz offen ein Bierchen zusammen trinken gehen würden und sagen würden, hey du, guck mal, meine Blockstruktur ist so, meine IO-Zugriffe sind hier so teuer und sag mir mal ein bisschen was über die Prozesse, die gerade laufen. Dann könnten die beiden echt ein Winning Team werden. Hier ist es eher so ein bisschen stilles Postspiel, was dort gemacht wird. Wir schauen uns also mal an. Ups. Mein Mikro stürzt gerade ab. Wir schauen uns mal gerade an, was passiert, wenn wir diesen NCQ-On oder NCQ-Off-Schalter drücken bei unserem IO-System. Hier drüben das Bild, was wir vorhin schon gesehen haben. Und jetzt schalten wir Native Command Queuing aus. Wir machen die Platte zu einer dummen Festplatte. Was passiert? Ups, das Verhalten hier kehrt sich um. Der CFQ und der Anticipatory gewinnen deutlich vor No-Op und Deadline. Weil jetzt können die richtig mal Scheduling machen. Weil denen ihre Vorstellung hier drüben, was gutes Scheduling ist, wurde von den Plattensystemen einfach genau wieder rumgedreht. Gewonnen hat niemand. Also, wenn ich ein Nicht-NCQ-System habe, sollte ich vielleicht doch lieber CFQ oder Anticipatory nehmen. Mal eine Matrix dazu gemalt, im direkten Vergleich aller Werte. CFQ-Scheduler, der große RAID-Controller, on für NCQ-on, off für NCQ-off. Wir sehen, hier oben bei CFQ ein sehr gemischtes Bild. Wir wissen nicht, wie wir das Ding einschalten sollen. Beim einen Mal ist der eine besser, beim anderen Mal ist das andere besser. Keine klare Aussage möglich. Dagegen bei Deadline ein ganz klares NCQ on und ich funktioniere gut. Bis auf die CPU-Last. Aber die hier ist bewusst orange, weil die Unterschiede in der CPU-Auslastung sind so gering, dass man sie im Prinzip vernachlässigen könnte. Der kleine RAID-Controller. Gleiches Spiel. Aber CFQ gewinnt eindeutig. Wo hier gleich ist, heißt, es spielt keine Rolle, ob ich an- oder ausschalte. Also, bei dem kleinen Controller ist CFQ eine bessere Wahl als Deadline, weil wir hier einen ganz großen, echten Trade-off in der CPU-Zeit haben. Was lernen wir daraus? Entschuldigung. So, jetzt sind wir nicht. Was lernen wir daraus? Ja, wir lernen daraus, dass es eben nicht den guten Scheduler gibt oder das tolle NCQ, sondern es muss zueinander passen. Sorgen Sie also dafür, dass Ihr Distributor oder Ihr Händler oder sonst wer Ihnen ein System zusammenbaut, wo die einzelnen Komponenten wirklich gut aufeinander abgestimmt sind. Das ist wirklich ein gutes System. Bisher haben wir Hardware Rate gemacht. Ich wollte ja sagen, ich bin nicht von Priware gesponsert, obwohl dessen Name, das wäre ganz schön was geworden, da hätte ich mir einen Urlaub von finanzieren können. Deshalb lassen wir gegen den Priware-Controller mal Software Rate antreten. Linux hat eine hervorragende Software Rate-Unterstützung. Wir testen jetzt noch, was Software Rate macht. Ja, das ist das alte Bild mit dem kleinen RAID 1 Controller und das hier, das ist ja Wahnsinn. Wir kriegen hier 120 Megabyte pro Sekunde Leserate und vor allen Dingen bei vielen Zugriffen parallel mit Software RAID. Software RAID lässt also beim Lesen die hier drüben ganz schön kalt stehen. Jedenfalls, wenn ich nicht Deadline und NoOp nehme. Wow. Naja, das wird sicherlich irgendwelche anderen Schwächen haben. Gucken wir uns mal die Schreibrate an. Oh. Die Schreibrate ist auch besser, jedenfalls bei CFQ. Naja gut, das muss ja alles im Kernel da rumgerechnet werden. Aber wenn wir CFQ nehmen, ja. Na gut, das rechnet ja alles im Kernel rum, diese Software Rate. Naja, das geht dann alles zu Lasten der CPU-Zeit. Die Latenz und so weiter. Oh. Die Latenzzeit ist auch deutlich niedriger. Wir sehen, wie so nach und nach einige Mythen über Software Rate so zerbröseln. Die CPU-Auslastung auch niedriger. Ja Mensch, es muss doch irgendeinen Grund geben, warum wir diese Hardware Rate Controller kaufen, ne? Mal die Matrix. Wir sehen bei CFQ eindeutig gewinnt hier oben Software Rate. Einzig bei Random Read habe ich jetzt gerade nicht gezeigt. Das sollten übrigens dreien sein. Das liegt einfach an der miesen Open Office. Das dreht die manchmal rum. Also, einzig hier bei Random Read, was wir ja sowieso nicht haben wollen, weil wir ja gut designte Serversysteme haben. Ja, CFQ gewinnt klar mit Software Rate. Bei Deadline sieht es durchwachsen aus, so etwa 50-50. Da muss man von Fall zu Fall unterscheiden. Aber was lernen wir daraus? Wir lernen, CFQ ist gut bei dummer Hardware oder Software Rate. Dumme Hardware heißt, wenn Sie eine einzelne Platte in Ihrem System haben, ist CFQ garantiert eine gute Wahl. Ein einfacher RAID-Controller, CFQ ist auch eine gute Wahl. Software Rate ebenfalls. Deadline ist gut, wenn Sie intelligente Hardware haben. Es gibt eine Untersuchung von IBM, die haben ja viel Geld. Ja? Die haben da so einen SCSI-Controller genommen, haben 84 Platten dran gehängt, einen riesen RAID gebaut. Ja? Ein RAID 0 war das sogar, glaube ich. Und haben dann die Linux-Scheduler drauf losgelassen. Und am Ende kamen die auf die Erkenntnis, ja, wir hatten zwar nicht gedacht, aber NoOp ist hier am besten. Anticipatory ist also definitiv schlecht bei Random Read. Also lassen Sie die Finger von Anticipatory, wenn Sie nicht ganz genau wissen, dass Ihr System von Anticipatory gut ankoppelt. Wir haben Software Rate und Hardware Rate mit vergleichbaren Werten und eine geringere CPU-Auslastung sogar bei Software Rate, was keiner eigentlich erwarten würde. Jetzt zum Linux Prozess-Scheduling. Wir gehen jetzt also mal in den Kernel. Was sagt uns eigentlich Top? Keine Angst vor Load, Modellierung und Loadmessung. Top. Wir schauen einfach mal in einen typischen Rechner rein. Oh, Load Average 108. Ich sehe, dass hier die anwesenden Administratoren allmählich anfangen, eine höhere Pulsfrequenz zu bekommen. Okay, die CPU-Auslastung ist allerdings im User- und im System-Space 0. Das Ding schläft die ganze Zeit und hier hinten sind uns 8% von einer anderen virtuellen Maschine gemupst. Kein Grund, Panik zu bekommen. Aber wie kann denn sowas passieren? I.O.? Ja, wenn es I.O. wäre, dann würde ich ja hier Waitstates sehen. Die sehe ich aber nicht. Hm? Ja, es ist die Prozessanzahl. Mehr ist das nämlich nicht. Also, das hier oben ist nichts Böses. Ja? In der IT gibt es relativ wenig Dinge, die böse sind, wenn man mal Perl ausklammert. Ja? Also, was ist Load? Load ist einfach nur die Länge der CPU-Warteschlange. Wir haben so einen kleinen Pinguin, das ist unsere CPU, die kurbelt die Warteschlange durch. Und wir haben einen Load von zwei Prozesse liegen da drauf. Ja, wir können da auch 5 Eiswürfel drauflegen für den Pinguin. Und der ist immer noch schön kalt.
Das sagt gar nichts. Das können auch 500 Paketchen sein. Das tut niemandem weh. Denn, Gegenbeispiel, 2x Load 2. Einmal mit CPU-Auslastung 20%, einmal mit CPU-Auslastung 95%. Weil hier haben wir mal einen Prozess, der wirklich mal rechnet. Zum Beispiel so ein kleines Wettermodell, was diesen Sturm da draußen gerade ausrechnet. Ja? Dann sehen wir, unser Pinguin braucht erst eine Eiswürfelkühlung. Wir wissen also, CPU und Load hängen irgendwie zusammen, aber wie? Glücklicherweise haben wir theoretische Informatiker und die haben Queuing-Modelle. Hier mal drei unterschiedliche Queuings gezeigt. Hier oben ein simples, einfaches CPU-System. Requests kommen an, gehen in eine Warteschlange, werden verarbeitet von der einen CPU und gehen hinten raus. Ein Dual-CPU-System. Request kommt rein, wird gekühlt in einer Warteschlange, verteilt sich auf zwei CPUs und geht hinten raus. Und ein richtig performantes System ist zum Beispiel so ein kleiner Cluster, ein Dual-System. Hier ein kleiner Load-Balancer verteilt die Anfragen auf die beiden Systeme. Jedes System hat eine eigene Warteschlange und eine eigene CPU. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der realen Welt, ist das hier der kleine Laden an der Ecke, wo ich eine Kasse habe und natürlich eine Schlange. Das hier entspricht einem großen Supermarkt, wo ich eine Menge parallele Kassenslots habe. Und das hier, na, das entspricht der Post. Wenn ich zur Post gehe, stehe ich in einer Schlange und da vorne sind 5 Schalter und ich frage mich, was machen die ganze Zeit eigentlich? Ja? So, deshalb hier auch in Gelb. Wie hängt also Load und CPU zusammen? Ja, es gibt eine mathematische Funktion, die das beschreibt. Unter gewissen Eingangsvoraussetzungen, wie die Mathematiker immer sagen, kann man das nämlich ganz einfach analytisch ausrechnen. Die Funktion ist 1 durch 1 minus Rho plus 1. Schön. Das ist diese Funktion. Hier unten ist die CPU-Auslastung aufgetragen, hier Limit 100%, weiter geht nicht. Und ja, hier aufgetragen der Load, der entsteht. Und hier ist ein Load von 1 mal eingetragen. Es gibt einen Mythos, der heißt, ein System mit einem Load von mehr als 1 ist overloaded, ein schlechter Zustand, und das sollte unterbleiben. Also stellen wir in unserem Nagios ein, wenn Load größer als 1,3, dann E-Mail an Admin und kauf neue Hardware. So, im Fall von Load gleich 1 sehen wir allerdings, in diesem Modell ist die CPU zu 50% ausgelastet. Da hätten wir uns auch die CPU in Scheibchen geben lassen können. Es sind Mythos. Ja? Also, Load kann beliebig hoch werden, solange die CPU hinter nachkommt. Das sagt im Prinzip dieses Modell. Wie sieht es nun an aus, wenn wir jetzt ein Dual-System betrachten oder ein Cluster mit 2 Servern? Was kommt heraus? Naja, blau, Single, gelb, unser Dual-System, aber hier hinten gerade im Endbereich, im Grenzbereich, sage ich mal, deutlich besser das 2-Server-System. Das ist die theoretische Vorhersage unter gewissen Annahmen. Eigentlich würde das ja bedeuten, anstelle, dass wir uns ein Dual-Core-System hinstellen, kaufen wir lieber 2 Server. Das hat noch andere Vorteile, weil da haben wir doppelt so viel I.O., was wir im anderen Fall natürlich nicht hätten. Ja? Aber das ist nur eine theoretische Vorhersage. Versuchen wir mal, diese theoretische Vorhersage zu überprüfen mit Messung. Kleiner Versuchsaufbau, ein Testserver mit Apache Benchmark, knallt auf einen Webserver mit Dual Core, da können wir mal einen ausschalten, da haben wir ein Single-System, Apache, ein CGI-Skript in Python berechnet Quadrate. Und ich schreibe mir mit einem kleinen Python-Skript procLoadAverage, procStat in eine Datei raus und analysiere das später. Das mache ich genauso simpel, damit ich das System nicht irgendwie belaste. Der Benchmark sollte ja das System nicht belasten. Das ist auch diese Performance-Dienste Quatsch, weil die brauchen ja selber eine Menge Rechenzeit. Was passiert bei so einer Messung? Ja, hier oben aufgetragen als Punktwolke die CPU-Auslastung und hier unten der Load-Average. Wir fangen hier bei 0 an, dann steigt der Load, die CPU-Auslastung sehr schnell an, hier auf etwa 85%, wackelt dann da oben so rum. Der Load Average allerdings wächst ganz, ganz, ganz quälend langsam an, bis er hier so nach etwa 120 Sekunden ein Plateau erreicht. Also wenn Sie Performance-Messungen machen, in die die Messgröße Load Average eingeht, lassen Sie sich Zeit. Wenn Sie die Messung hier vorne machen, kriegen Sie völligen Quatsch raus. Sie müssen mindestens 2 Minuten warten, bis sich das System eingeschwungen hat. Noch dazu müssen Sie das System im Steady State betrachten. Das heißt, es muss immer genügend nachgeliefert werden von vorne an Anfragen, kontinuierlicher Strom, exponentielle Zufallsverteilung und so weiter. Das sind die ganzen Voraussetzungen von der Theorie. Wird in unserem Modell eigentlich ganz gut erfüllt. Was kriegen wir raus? Wenn wir mit einem simultanen oder zwei oder drei simultanen Usern darauf zugreifen, kriegen wir diese Punkte in unserem CPU-Auslastung-Load-Diagramm. Und wir sehen diese schöne blaue Kurve hier. Den erwischt es ganz gut, den erwischt es ganz gut. Und da ist es ein bisschen besser sogar, als die Theorie vorher sagt. Sowas mögen wir immer. Jetzt das Dual-Core oder das Load-Naiv, falsch beschriftet. Das ist eigentlich nicht Load-Naiv, sondern das ist das Cluster. In Rot die Messwerte. Hier das Dual-Core-Verhalten nach der Theorie und hier das Cluster-Verhalten nach der Theorie. Wir sehen also, dieses Dual-Core-System, was wir durchgemessen haben, ist sehr nah dran an einem richtigen Zwei-Prozessor-System, beziehungsweise Zwei-Server-System. Das ist schön, weil das heißt also, die Jungs vom Linux-Kernel haben es gut geschafft, besser als die Theorie zu sein. Das ist gut, das geht. Ja, das geht. Deshalb schauen wir uns mal das Prozess-Scheduling an. Es wurde viel Wirbel um den neuen CFQ-Scheduler im Linux-Kernel gemacht. CFQ-Prozess-Scheduler gibt es und es gibt einen CFQ-IO-Scheduler. Die heißen zwar gleich, sind aber grundverschiedene Dinge. Der CFQ-IO-Scheduler organisiert Blocks auf der Festplatte um. Der CFQ-Kernel-Scheduler organisiert Prozesse im Kernel so um, dass sie optimal ausgeführt werden. Es wurde ein Riesenwirbel gemacht um diesen neuen CFQ-Scheduler. Geben Sie mal CFQ und Kernel 2623 bei Google ein. Sie kriegen über Hunderttausende von Antworten. So einen ähnlichen Hype gab es im Jahre 2004, als mit dem Kernel 2.6 der Großofen 1 Kernel Scheduler eingeführt wurde. Also unsere Frage ist naiv, was bringt denn nun der neue Scheduler? Müssen wir unsere Hardware wegschmeißen oder können wir neue Hardware kaufen? Wir werden es sehen. Um die Kernel Scheduler Performance zu testen, gibt es ein Testprogramm, das heißt Hackbench.c. Das simuliert ein Netzwerk von interagierenden Prozessgruppen. Zu Test kommt Kernel 2.4. Wir wissen, der Verwaltungsaufwand des Kernel 2.4 Schedulers von Linux Original wächst mit der Anzahl der Prozesse. Lässt sich ganz einfach erklären. Wir haben eine Prozesswarteschlange. Die Prozesse müssen umsortiert werden nach gewissen Parametern. Sortieren eines Buffers kostet in der Regel eine Zeit, die proportional n oder größer n ist. So. Kernel 2.6 hat einen Großofen 1 Scheduler, der ist konstant. Das heißt also, ob ich nun einen Prozess schedule oder eine Million Prozesse, ich habe die gleiche Rechenzeit. Das ist bahnbrechend. Das ist wirklich ein cooles Konzept, erfordert allerdings sehr viel Heuristik. Der CFQ-Scheduler ist neu, er liefert auch einen konstanten Verwaltungsaufwand und natürlich eine Menge Wirbel im Internet und eine sehr interessante politische Debatte darüber zwischen Linux und anderen Kernel-Entwicklern, ob es nun doch besser so wäre, die Kernel-Prozess-Scheduler, genau wie die IO-Scheduler, zur Laufzeit umschaltbar zu machen. Linus sagt eher nein, es wird nur einen geben und einige Entwickler sind anderer Meinung. Jetzt gibt es riesengroßen Knatsch auf der Kernel-Mailing-Liste gerade und meine persönliche Meinung ist, es wäre besser, wenn das so eine Art Pluggable-System wäre. Momentan können wir uns leider nicht aussuchen, dank Linus, ja, welchen Scheduler wir verwenden. Deshalb ist es wichtig nachzugucken, was bringt der neue Scheduler. Hier ist die Originalveröffentlichung von Russell und Krager aus dem Jahre 2004. Sie haben antreten lassen, den Scheduler, den Original-Scheduler von Linus, gegen den im 2.6.0er Test 9 Kernel. Bisschen schwer zu lesen, das hellgrün, tut mir leid. Hier drüben werden es mehr Prozesse und nach hier oben mehr Rechenzeit, die Prozesse brauchen. Wir schauen uns das an und sagen, ja, cool. Ja, 100 Prozesse und ich habe die Hälfte der Rechenzeit, weil ich den besseren Scheduler habe. Weil das so schön und so offensichtlich ist, finden Sie dieses Diagramm in X Publikationen zur Performance-Analyse. Das Dumme ist nur, die Ableitung, die ich gerade gemacht habe, ist falsch. Denn hier unten, obwohl dort steht Number of Processes, meinten die Autoren Number of Process Groups. Eine Gruppe ist mehr als einer. In dem Fall ist eine Gruppe 40 Prozesse. Das heißt also hier unten, wenn in Prozessen gemessen, müsste hier eine 4000 stehen. Ich meine, 100 Prozesse auf seinem Linux-System haben einige Leute. Spätestens, wenn sie in die grafische Oberfläche hochfahren. Aber 4000 Prozesse, die haben sie selbst mit KDE nicht. Also ist das so ein bisschen akademisch. Eine gute Sache ist mal nachzumessen. Also, hier drüben haben wir mal aufgetragen, die Anzahl der Prozesse. Das haben wir wirklich gemessen. Ja? Wir haben hackbench.c gehackt und haben vor jedem Fork, den die machen, ein Inkrement von dem Integer gemacht. Und den Integer haben wir uns zum Ende rausschreiben lassen, und wir gesehen haben, wie viele Prozesse das Ding wirklich geforkt. Das haben wir hier aufgetragen und nach oben die Laufzeit der Prozesse. Wir sehen 100 Prozesse, nicht Prozessgruppen, ne? 100 Prozesse, naja, innerhalb der Strichdichte der Linien kein Unterschied. Gemessen haben wir Kernel 2.4, Kernel 2.6 mit dem Groß O von 1 Scheduler und der neue CFQ Scheduler. Wir haben gemessen mit KDE, mit bisschen Wartezeit zwischen den Messungen im Init 1. Hier sehen wir zum Beispiel, dass KDE überhaupt keine Rolle spielt. Ob ich nun im Init 1 oder mit KDE die Messungen hier oben mache, es spielt keine Rolle. Außer, dass im Init 1 erstaunlicherweise sogar der Fehlerbalken größer wird. Also, bis hin zu 500 Prozessen sehen wir hier keine großartige Abweichung zwischen dem neuesten Scheduler und den anderen alten Schedulern. Aber natürlich, wenn wir zu mehr Prozessen gehen, wie versprochen, 4000 Prozesse und hier etwa einen Gewinn von 100% in der Rechenzeit. Also, wenn ich ein System habe, was wirklich sehr viele Prozesse hat, schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel ein Mail-Server, der in periodischen Abständen seine Mail-Queue abarbeitet, weil zum Beispiel AOL ihm verboten hat, E-Mails zuzustellen, landen die alle erstmal in der Warteschlange. Und dann klingelt der Timer und wupp, werden da mehrere tausend E-Mails rausgeschoben. Bei einem Exim-Server zum Beispiel bedeutet das ein Exim-Prozess für jede E-Mail. Dann geht unser Load unendlich hoch und die Prozessverwaltung schlägt dann hier wirklich negativ zurück. Ja, aber wie verhalten sich die Grünen, also der alte Groß O von 1 und der Complete Fair bei vielen Prozessen? Innerhalb der Fehlerbalken gleich. Zumindest bei dem Test mit Hackbench.c sehen wir keinen Unterschied. Wir können das da hinten ausdehnen, bis zu 25.000 haben wir hingekriegt und dann ist das System abgeschmiert. So, Mr. Chairman, ich habe jetzt wie viel Zeit? 15 Minuten, dann kriegen wir es noch hin. Sonst hätte ich jetzt abgestimmt. TCP-Netzwerk-Performance. Mal was ganz anderes, weg von irgendwelchen Schedulern, mal ein bisschen konkreter. Ich will TCP machen, weil ich möchte kein Peer-to-Peer-Netzwerk bauen. Ich möchte zum Beispiel eine MySQL-Datenbank übers WAN von einem Rechenzentrum in ein anderes replizieren. So was machen Kunden von uns. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Man könnte ja auch Postgres nehmen, ne? Aber wichtig ist also, wie schnell ist schnell bei TCP? Die Frage versuchen wir mal zu beantworten. Es gibt interessante Messtools für TCP und UDP. eperf ist da zu nennen, von HP mal entwickelt, mittlerweile Open Source. Gibt es in jeder Linux-Distro. Ist ein Client-Server-System. Auf meinem Client, auf meinem Server starte ich einen Serverprozess, auf meinem Client einen Client-Prozess. Dann funken die da hin und her, sogar synchron, und liefern mir Messergebnisse. Ich habe zwei Server, Skylla und Charybdis, die sind verbunden über ein Crossover-Kabel und ich mache Gigabit-Messung. Nach einigem Status-Output bekomme ich 870 Mbit und 836 Mbit pro Sekunde. Das sind vernünftige Werte für TCP über Gigabit. Es kann aber auch anders sein. Ach, im Übrigen, die Systeme waren unter Produktion, also über diese Leitung lief gerade ein DLBD, was ich abglich. Also von daher, das sind wirklich schon gute Werte. Aber es kann auch anders sein. Unser ehemaliger Hardware-Distributor lieferte uns für den Kunden zwei Mail-Server. Die sollten auch über DRBD ihre E-Mail-Shares abgleichen. Ich machte den eperf-Test und kam auf, naja, 100 Mbit plus. Es hat 14 Tage gefunden, bis wir wussten, woran es lag. Es lag daran, dass einer der größten Motherboard-Hersteller der Welt die ganze Welt verarscht, nämlich Thüren, das möchte ich mal ganz ehrlich so sagen, die nämlich Motherboards verkaufen, Serverboards mit Gigabit-Ports, die nicht in der Lage sind, mehr als diese Leistung zu bringen. Sehr ärgerlich. Die Ursache ist also bei sowas billige 32-Bit-Gigabit-PCI-Karten oder die Anbindung von Gigabit-fähigen, also richtig schönen Intel-Chips, das waren richtig hochwertige Intel-Chips, als Onboard-Chips an ein 32-Bit-System CPU-Bus angeschlossen. Der 32-Bit-PCI-Bus ist nicht in der Lage, genügend Bandbreite zur Verfügung zu stellen, um auch nur einen Gigabit-Port voll Duplex zu betreiben. Also schauen Sie sich unbedingt die Blockzeichnung der Boards an, bevor Sie welche kaufen. Wo sind Ihre Chips angeschlossen? Sind die nun wirklich am PCI-Bus oder am PCI-X-Bus angeschlossen? Ganz wichtige Sache. Messen Sie es nach. Wenn Sie dort 800, 900 bekommen, alles okay. Bei dem hier bringen Sie das Board zurück. Es gibt ein sehr schönes One-Click-Network-Diagnostik-Tool, NPAT, vom Minnesota Supercomputer Center in Amerika entwickelt worden. Das ist im Prinzip so eine Art kleiner Webserver mit einem CGI-Skript. Wir haben selber einen in Betrieb, wie Sie hier sehen, in Leipzig. Das stellt ein Java-Applet bereit, was ich mir von einem Client aus über einen Webbrowser aufrufen kann. Ich gebe ein, wie weit bin ich in Millisekunden vom Server entfernt. Ich gebe ein, meine Target-Rate, hier möchte ich also mit 5 Megabit pro Sekunde senden. Drücke auf Start, der Test läuft durch. Eine Webseite geht auf und zeigt mir nicht nur ein paar Zahlen, sondern eine Expertenanalyse. Das ist quasi ein richtiges, vollständiges Expertensystem mit Hilfe dazu, um rauszubekommen, wie finde ich meine TCP-Probleme. Sehr nützlich. Natürlich habe ich nicht auf einem Server einen Webbrowser mit JavaScript. Ich habe deshalb hier mal aufgeführt, es gibt dafür einen Command-Line-Client, den kann man sich auch direkt bei dem Server runterladen. Den kompiliert man. Das habe ich also unter jedem Linux und fast jedem Unix hinbekommen, das zu kompilieren. Einfach nur mit dem Kommando. Dann wird es ausgeführt. Am Ende kriege ich eine URL zurück und die kann ich dann von meinem Desktop-Rechner aufrufen und kriege auch die Expertenanalyse. Ein wunderschönes Werkzeug, ist allerdings nicht ganz einfach, das zum Laufen zu kriegen, weil das setzt eben die Web 100 Kernel-Patches voraus. Aber wenn man es mal zum Laufen gebracht hat, gerade für ein Rechenzentrum eine sehr schöne Idee, man stellt einen solchen Server hin und man kann dann alles Rechenzentrum-Server gegen diesen Server periodisch mal durchchecken, ob alles okay ist. Das kommt raus. Ich will es jetzt im Detail nicht durchgehen. Aber man sieht sehr schön in Rot, hier wird gewarnt vor irgendwelchen Problemen. In Grün, hier zum Beispiel der Lost-Test, geht wunderbar durch. Hier werden vorgeschlagen alternative Tests. Und jedes dieser kleinen Fragezeichen, das ist die wirkliche Größe von diesem Tool, linkt in ein Dokument, wo in sehr schöner, eigentlich allgemeinverständlicher Sprache klargemacht wird, was liegt hier für ein Problem vor. Und das ist eine wirklich gut gemachte Lösung. Da sieht man, dass die Amerikaner auch Steuergelder für was anderes als Bomben und Raketen ausgeben können. TCP übers WAN. Wir wollen vom Rechenzentrum in der Nähe von Leipzig in Rechenzentrum Nähe von Rostock TCP über WAN machen, nämlich diese Datenbankreplikation. Wir machen ePerf, stellen also einen Server nach Rostock, einen Client nach Leipzig und messen ePerf dreimal durch. Wir bekommen 7, 9 Megabit pro Sekunde. Das ist nicht viel. Da kriege ich ja mit meinem DSL-Modem zu Hause mehr hin. Ha, woran liegt das? Wie schnell kann ich denn überhaupt mit TCP Daten transferieren? Wiederum helfen uns die theoretischen Informatiker, die wir in der Uni gehasst haben. Die maximale Transferrate berechnet sich aus der maximalen Segment-Size, die kann man also ganz gut mit 1460 Byte annehmen, der Round-Trip-Time, also der Ping-Zeit zwischen den beiden Systemen, mal 1, das ist eine OpenOffice 1, durch die Wurzel aus Loss. Loss ist der Paketverlust. Also wie viele Pakete pro gesendete Pakete sind verloren gegangen? Also eine Kommazahl kleiner 1. Wir wissen aus dem Mathematikunterricht, dass Kommazahlen kleiner 1 durch eine Wurzel größer werden. Also das hier schlägt beträchtlich durch die Wurzel ins Gewicht und macht die Rate kleiner. Was mich das erste Mal verblüfft hat, als ich diese Formel gesehen habe, ist, ja, wo ist denn da die Bandbreite? Da steht nicht 100 Mbit, da steht nicht Gigabit, da steht nicht Modemgeschwindigkeit. Diese Formel gilt unabhängig davon, ob ich nun eine 100 Gigabit oder eine 1 Gigabit Bandbreite habe. Das heißt, was ich mit TCP übertragen kann, ist wirklich durch hauptsächlich diesen Faktor bestimmt. Das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Also, wir haben vorhin gesehen, bei 9 Megabit Transferrate hatten wir eine Grenze, wir kamen ja nicht drüber. Also rechnen wir einfach mal mit der Formel, indem wir sie nach Loss auflösen. Das haben wir hier gemacht. Da oben steht übrigens eine 2, eine OpenOffice 2. Ja. Rechnen wir den Loss für 9 Megabit pro Sekunde aus. Bei einer entsprechenden Latenzzeit von Leipzig nach Rostock sind 61 Millisekunden Pingtime. Wir kriegen einen Loss von maximal 0,04%. Sonst können wir es nicht machen. Wenn wir also mehr Loss haben, geht nicht. Also haben wir so viel Loss, wir messen es. Wir nehmen wieder unser Utility eperf zwischen den beiden Servern, haben wir ja schon, zwischen den beiden Rechenzentren haben wir eine Teststrecke und senden mal UDP-Pakete. UDP ist was anderes als TCP, das hat wenig Protokoll-Overhead. Und vor allen Dingen, es ist besser, UDP-Pakete zum Testen zu nehmen als ICMP-Pakete wie Ping-Pakete, weil wir wissen ja alle, dass Router gerne Ping-Pakete beiseite schieben, um eben TCP und UDP mehr Raum zu geben. Also nehmen Sie keine Ping-Pakete für irgendwelche Messungen. Wir nehmen also UDP-Pakete mit eperf, geben hier unten Transferraten vor und lassen uns von eperf sagen, wie hoch ist der Paketverlust. Hier als magentafarbene Linie eingetragen der Verlust, den wir uns maximal erlauben können, diese 0,04%. Das hier ist eine logarithmische Skala, damit man es schöner sehen kann. Und tatsächlich, hier etwa bei 9 Megabyte pro Sekunde übersteigt die Verlustrate, die wir messen, das erste Mal unseren Grenzwert. Und damit bricht unser System zusammen. Aus. Die nächste Aufgabe ist halt rauszukriegen, wo kommen diese Paketverluste her. Und dann stellt man zum Beispiel fest, dass die Rechenzentren, obwohl sie da 25.000 Euro Cisco Router stehen haben, ja, Switche aus dem Baumarkt hinstellt, um die zu verbinden. Ja, ja, meine Güte, ich kaufe mir auch keine Heckenschere von Cisco. Ja? So, also, es muss schon angemessen sein und zusammenpassen. Ja? Weiterhin sehen wir hier im Diagramm, Moment mal, was passiert denn hier bei 30 Megabit pro Sekunde? Da steigt meine Verlustrate auf nahezu 100%. Hier ist also eine ganz heftig harte Grenze. Jetzt haben wir natürlich im Rechenzentrum 100 Megabit Anbindung gekauft. Aber wir sehen, naja, also mehr als 32 werden wir hier nie drüber kriegen. Woher kommt das? Und wer ist dafür verantwortlich? Wir haben ja nur eine Messstrecke von Leipzig nach Rostock. Dazwischen sind 15 Hops. Welcher ist der Böse, der uns da auf 32 Megabit begrenzt? Das würden wir gerne wissen. Und es gibt einen extrem klugen Mann, der hat nämlich Trace Root programmiert. Und dieser extrem kluge Mann hat noch ein zweites Utility programmiert, was eigentlich keiner kennt. Deshalb ta-ta-ta-ta. PathChar. PathChar ist ein wunderbares Werkzeug, was nämlich die gesamte Strecke zwischen zwei Punkten durchmisst und rauskriegt, was auf den einzelnen Hops für Transferraten rauskommt. Und das Allercoolste ist, ich brauche nicht mal eine Gegenstelle dafür. Ähnlich wie bei Traceroute. Das ist wirklich ein cooles Utility. Der einzige Wehmutstropfen dabei ist, es ist kein Open Source. Es ist zwar free, aber nicht open. Es gibt also nur Binaries dafür. Es hat allerdings sich eine Forschergruppe dem angenommen und hat ein Tool namens PathDiag entwickelt. Das ist free und open source. Allerdings ist es sehr mächtig. Es ist universitäre Software mit wahnsinnig vielen Parametern. Ich selber habe es noch nicht geschafft, das Ding zum Laufen zu kriegen. Nichtsdestotrotz, es gibt solche Werkzeuge. Nur man sollte bedenken, die machen verdammt viel Statistik. Das heißt, um Statistik zu machen, müssen die viele Pakete senden. Also fangen Sie bitte nicht an, morgen mit Ihrem 1&1 Root-Server PathChar zu machen, weil Sie kriegen dann früher oder später Ärger mit denen, weil Sie die Bandbreite ausschöpfen. Hier sehen wir ein Ergebnis von PathChar, von hier quasi Ecke Leipzig, nach hier hinten irgendwo mal, das ist nur der sechste Hop, das geht natürlich im Prinzip dort noch weiter. Und wir sehen tatsächlich hier schon auf dem zweiten, zwischen zweiten und dritten Hop, 34 Megabit. Also wir wissen, der Verursacher liegt nahe bei uns. Tatsächlich ist es das Rechenzentrum, beziehungsweise es war in dem Fall der Uplink vom Rechenzentrum zu einem namhaften Provider in Leipzig. Ein Energieversorger. Damit schließe ich meinen Vortrag. Ich möchte allerdings zunächst noch einen sehr, sehr großen Dank loswerden an Patrick Westphal. Ist der da? Nee, hat es doch nicht geschafft. Und an Martin Klapproth, der ist da, erheb dich mal. Das ist der Mann, der diese ganzen I.O.-Messungen gemacht hat. Ja. Also insgesamt und die ganzen Vortragsvorbereitungen sind etwa 2 Mannmonate Arbeit eingeflossen. Performance-Analyse ist ein sehr zeitaufwendiges Ding und wir haben verdammt viele Fehler gefunden, und zwar Fehler von uns beim Machen. Falsches Denken, falsche Vorstellungen. Also es schult sehr stark, sich da Zeit zu nehmen und sich wirklich mal einzuarbeiten. Wir haben also viele neue Erkenntnisse gewonnen, allein durch das Erstellen dieses Vortrages. Und noch dazu möchte ich meiner Tochter Elfrudinisch danken, weil sie so geduldig gewartet hat, bis Papa mal wieder Zeit für sie hatte, weil die 2 Mannmonate haben harten Tribut in der Familie gefordert. Ja, und damit schließe ich. Ich danke Ihnen.